Der RT-Deutsch-Podcast, das Interview.
Ich bin in Halle zu Besuch bei Hans-Joachim Marz, Psychotherapeut, Autor und DDR-Bürger, ehemaliger DDR-Bürger, wobei man ja eigentlich immer DDR-Bürger bleibt, im Endeffekt. Ja. 30 Jahre ist der Mauerfall nun bereits her, 30 Jahre ist eine ganze Generation. Reichen 30 Jahre Ihrer Meinung nach aus, um diesen real existierenden Sozialismus in der Form, wie er in der DDR war, zu verarbeiten?
Nein, vor allen Dingen, es wird ja nicht getan. Also mit allen Gesellschaftssystemen, die problematisch waren, das war Nationalsozialismus, real existierende Sozialismus, wird nicht die individuelle, die ganz persönliche Beteiligung, also der Mitläufer, der Mittäter, das Verhalten des einzelnen Menschen wird im Grunde genommen nie wirklich zum Gegenstand der Auseinandersetzung. Man versucht immer, das System zu erklären, das sind die bösen Führer oder Partei und die sind jetzt die Stasi in der DDR, die sind jetzt Gott sei Dank weg und es ist alles gut. Aber dass ein hochabnormes System damals, und ich sehe das heute ähnlich wieder, diese Problematik, von vielen Menschen mitgetragen wird, also das Mitläufersyndrom, ist für mich die wichtigste Frage oder Auseinandersetzung, wie kann es sein, dass sehr viele Menschen an einer gestörten gesellschaftlichen Entwicklung Anteil haben. Also im Grunde genommen eine Führung akzeptieren oder sogar wählen, wenn es die Möglichkeit gibt, wo erkennbar ist, dass Fehlentscheidungen, Fehlentwicklungen zugange sind. Und insofern ist das, bleibt das für mich ein Thema, darauf aufmerksam zu machen, wenn wir wirkliche Veränderungen haben wollen, muss der einzelne Mensch gefragt werden, wie er denkt und handelt und fühlt, wie er sich beteiligt. Wir haben ja sonst genau die Phänomene gehabt, dass die ehemaligen Nazis einen Großteil der Bundesrepublik mit am Anfang aufgebaut haben, in der Wirtschaft, in der Bürokratie, in der Juristerei, oder unsere ehemaligen SED-Bonzen oder sogar die Stasis sind irgendwo schnell wieder Manager geworden oder sind in westlichen Gesellschaften.
Integration bei NSDAP-Funktionären war es ja auch klar, weil es waren ja alle im Endeffekt Mitglieder. Ja. Also was hätte man denn tun sollen? Ähnlich bei der DDR, nun waren nicht alle SED-Funktionäre oder Mitglied der Stasi, aber man kann ja jetzt auch nicht alle einsperren. Oder vielleicht doch?
Naja, das muss ja nicht gleich einsperren sein, weil im Grunde genommen die reale Schuld ja sehr unterschiedlich verteilt ist. Ja? Die Mitläuferschuld ist ja möglicherweise juristisch schwer zu fassen, ja? Aber psychologisch müsste sie verstanden werden. Das, was dann ja auch oft als Wendehals-Syndrom bezeichnet wird. Wie kann es sein, dass ein Mensch, der heute noch irgendeine Partei, eine Führung, eine Ideologie feiert, am nächsten Tag das Gegenteil feiert? Ich habe mal mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Rühe darüber gesprochen, in den 90er Jahren, und mich gewundert, wo denn oder wie es denn mit den ehemaligen NVA-Offizieren in der Bundeswehr geht. Und er hat damals gesagt, das gibt überhaupt keine Probleme. Das sind wunderbare Soldaten und Offiziere, die wissen noch zu gehorchen und im Grunde genommen sich einzuordnen in das militärische System. Also das ist ein Thema, das lässt mich nicht los, auch heute nicht, wie man praktisch Gesinnung wechseln kann. Ja? Für mich ist das schon ein Ausdruck einer psychosozialen Problematik, einer psychosozialen Störung des Menschen, die sehr viel damit zu tun hat, dass man sich angepasst verhält oder so einen inneren Druck hat, sich anzupassen, um ja nicht beschimpft, ausgegrenzt, verunsichert, bedroht zu werden. Das heißt, viele Menschen haben, ich habe das damals mal als Gefühlsstau bezeichnet, aber sie haben auch einen Stau an mangelnder Bestätigung und Anerkennung. Also sie sind bemüht, immer das zu tun, was ursprünglich die Eltern, dann vielleicht die Lehrer und dann die Gesellschaft als Norm fordert, das zu erfüllen, um erfolgreich zu sein, um Anerkennung zu sein. Das ist aber häufig eine Entfremdung von dem, wie der Mensch wirklich ist. Also diese Diskrepanz, wie ich wirklich bin oder sein könnte und möchte und dem, wie ich sein muss, das ist eine latente Konfliktlage in sehr vielen Menschen und die erklärt dann auch dieses Wendehals-Syndrom, dass man von einem Tag zum anderen sich einfach nur äußerlich anpasst an die veränderten Normen, aber die innere Entwicklung und die Erkenntnis der eigenen Beschädigung oder Traumatisierung oder Einengung, die wird nicht erkannt und das ist die Gefahr, dass bei jeder sinnvollen, auch revolutionären Veränderung in einer gesellschaftlichen Entwicklung der Mensch dabei nicht reifen muss, sondern einfach den neuen Führern sich wieder anpasst und nachläuft. Und das ist für mich praktisch ein Thema, das mich nicht ruhen lässt, also immer aufmerksam zu machen, dass es um die individuelle Entwicklung des Einzelnen geht, um eine Normopathie zu verhindern. Also, dass das massenhaft etwas für normal gehalten wird, was eigentlich eine Störung ist.
Nun stellt sich natürlich die Frage nach der Wende, wie hätten denn Millionen Menschen sich therapieren sollen? Das Individuum oder hätte man das Volk therapieren sollen? Wie therapiert man ein Volk?
Ja, das geht natürlich so nicht, aber das Problem ist ja so gewesen, dass man eben praktisch von kürzester Zeit in den Westen übergelaufen ist. Also dass von einem Tag zum anderen im Grunde genommen andere Lebensformen, andere Gesetze, andere Regeln und Normen gelten. Ich hätte es für besser gefunden und notwendig gefunden, dass der Zusammenbruch der DDR längere Zeit aufgearbeitet worden wäre, in dem Sinne, was war eigentlich falsch, wie ist es dahin gekommen, wie hat der Einzelne sich beteiligt, in welcher Weise sind wir Mitläufer gewesen, warum haben wir etwas geduldet und mitgetragen, was wir gar nicht für richtig fanden. Also diese Frage der...
Der Schuld, ist das nicht, ja, die Schuldfrage?
Und wer hätte... Beteiligung an Schuld, ja.
Wer hätte diese Instanz sein sollen? Ich meine, die ehemaligen DDR-Führer oder die neue BRD-Führung, die Amerikaner, okay, von mir aus, oder die Russen. Also wer hätte diese Instanz übernehmen sollen?
Ja, wenn es die ehemaligen DDR-Führer gewesen wären, die ja am wenigsten dazu vermutlich in der Lage wären, wäre das natürlich ein sehr, sehr gutes Vorbild gewesen, dass Leute sagen, also Mensch, wir haben uns geirrt, das und das haben wir falsch gemacht, hätte wirklich geholfen, anderen auch einzusehen, dass sie einem Irrtum, einer Illusion gefolgt sind. Von westlicher Seite wäre es natürlich sehr rasch als neue Bevormundung auch verstanden worden. Also ihr seid die sowieso die Schlechteren und das ist ja heute noch oft die Einstellung. DDR-Menschen sind sowieso Zurückgebliebene und wählen falsch und sind nicht so demokratisch. Es gab ja diese Spaltung am Anfang, noch bevor die deutsche Einheit vollzogen war, gab es unterschiedliche Gruppen, die sich geteilt haben in wir sind das Volk, die sozusagen die Protestbewegung angeführt haben, und dann wir sind ein Volk. Das sind nicht mehr dieselben Menschen gewesen. Ich erinnere das sehr gut, dass bei den Demonstrationen auch hier in Halle plötzlich unterschiedliche Gruppen waren und ich bei denen, wir sind ein Volk, das waren plötzlich andere als die, mit denen ich auch gelaufen war. Wir sind das Volk. Das heißt, es gab also eine starke Tendenz, eben nicht unser Verhalten, also diese, wie ich sage, individuelle Geschichte zu verstehen und aufzuarbeiten, sondern schnell überzulaufen. Wir wollen schnell verwestlichen und dann ist alles das, was gewesen ist, auch die Schuld, ja, erstmal getilgt und wir genießen im Grunde genommen die Vorteile des westlichen Lebens, was sich dann ja auch für viele als Illusion herausgestellt hat.
Warum wirkt denn der Ostdeutsche heute immer noch, wenn ich mich an diesem Wort bedienen darf, entfremdet von den Westdeutschen? Ich meine, er stellt sich ja manchmal auch selber ein bisschen wie als Opfer dar, oder?
Ja, was ja zum Teil auch stimmt, wenn man an die ungleichen Löhne denkt oder Renten denkt oder so etwas oder eben an die Schwierigkeiten, dass Ostdeutsche ja nicht in Führungspositionen gekommen sind. Das meiste ist ja sehr schnell von Westdeutschen besetzt worden. Aber wir müssen die Entwicklung in Phasen verstehen. Am Anfang gab es ja eine allgemeine Euphorie, also endlich ist die DDR zu Ende und wir genießen jetzt sozusagen auch die westlichen Freiheiten. Das ist ja auch verständlich, wenn man überlegt, unter welchen repressiven und eben schwierigen, auch ökonomisch schwierigen Möglichkeiten wir in der DDR gelebt haben. Aber sehr bald wurde dann auch die Realität des Westens erkannt. Also einmal, wie die Vereinigung vollzogen wurde, eben dominant von westdeutscher Seite, die eben im Wesentlichen die Führungspositionen besetzt haben. Und dann kam mit der Erfahrung Arbeitslosigkeit oder die bisherige berufliche Anerkennung gilt nicht mehr. Oder die Bedeutung, die man als Mensch sich erarbeitet hatte, die soziale Bedeutung war plötzlich weg. Also jetzt kam die reale Ernüchterung, wie man im westlichen Leben, also im vereinten Deutschland, zurechtkommen kann. Und dann ging es noch einen Schritt weiter und der, denke ich, blüht im Moment hier im Osten sehr auf. Die Erkenntnis, dass der Westen eben nicht das bessere System einfach ist.
Nach 30 Jahren, meinen Sie, blüht das
ja,
auf?
Ja, es blüht auf, dass praktisch so als Mensch, man muss sich darstellen, man muss sich verkaufen, man muss immer besser sein und werden, man muss konkurrieren.
Leistungsstark.
Ja, man muss so tun, als ob, also immer mehr Schein als Sein. Und die sozialen Bezüge untereinander sind anders. Also das ist dann sehr vielen Menschen zunehmend zum Problem geworden, im Sinne von, so will ich eigentlich nicht sein. Ich will nicht so mich verändern müssen, dass ich jetzt auch mich immer toll darstelle und eben verkaufen kann. Das heißt, westliche Lebensart wurde plötzlich auch in Frage gestellt, auch mit ihren negativen Seiten. Aber das ist im vereinten Deutschland nicht mehr wirklich das Thema gewesen. Es ist dabei geblieben, westliches Leben angeblich das Bessere und das östliche DDR-Leben angeblich nur das Schlechtere. Eine Differenzierung von den guten wie den schlechten Seiten auf beiden Seiten hat es nicht gegeben.
Aber wenn ich jetzt Ihr Buch so gelesen habe, also wir reden jetzt von Gefühlsstau, das Sie 1990 geschrieben haben, da haben Sie ja jetzt auch nicht unbedingt so viel über die guten Seiten der DDR gesprochen. Also wie hätte man das denn dann direkt danach aufarbeiten sollen? Außerdem war ja die DDR ein Unrechtsstaat und so weiter und so fort. Da war ja gar kein Raum dafür.
Naja, mit dem Gefühlsstau habe ich meinen eigenen Frust abgearbeitet. Und dieses Buch ist ja auch in einer gewissen Weise instrumentalisiert worden von westlicher Seite. Ah, guck mal, so sind die Ossis. Das hat mich geärgert, weil die Beschädigung, die repressiven Folgen sind erkennbar gewesen. Aber der Blick auf den Westen, welche Repression, welche Einschüchterung, welche Einengung, welche Verführung, welche Manipulation findet dort statt, das hat dazu geführt, dass ich eigentlich sehr bald ein zweites Buch geschrieben habe, wie Das gestürzte Volk, wo ich deutlich gemacht habe oder den Vergleich aufgemacht habe für die Vor- und Nachteile östlicher und westlicher Sozialisation. Und im Wesentlichen ist das tatsächlich so, dass im Osten mehr die Unterwerfung, die Anpassung zum Problem, die Enge zum Problem der Menschen wurde und im Westen mehr diese Angeberei, das Narzisstische, das sich aufblasen, das sich behaupten und durchsetzen müssen. Das sind in meinen Augen zwei Störungsentwicklungen, eben auf entgegengesetzten Polen. Und der Vereinigungsprozess hätte aus meiner Sicht dazu führen müssen, eben Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Sozialisation zu erfassen, um daraus eine Erkenntnis zu sammeln, ja, worauf müssen wir denn achten, wenn wir die Vor- und Nachteile von beiden Seiten berücksichtigen. Und das ist nicht erfolgt. Und dadurch, dass im Grunde genommen das ostdeutsche Leben weiterhin abgewertet geblieben ist, also mit allen Nachteilen, Arbeit, Anerkennung, Geld, bis hin dann eben zur Anerkennung des sozialen Verhaltens, ist dann jetzt in den letzten Jahren eine Protestbewegung vermehrt aufgetreten, Pegida zum Beispiel oder die Zustimmung zur AfD, die Wahlergebnisse. Und ich verstehe dich so, dass der Frust der Ostdeutschen über diese Entwicklung dabei eine Rolle spielt, aber auch eine Erkenntnis. Also der Ostdeutsche weiß viel besser aus der DDR-Erfahrung, wenn Medien manipulieren.
Aber ist das tatsächlich so?
Ja.
Also, ich meine, Sie sprechen ja auch aus Erfahrung. Erkennt man es dann wirklich besser?
Ja, also man spürt es. Man kann ja auch vergleichen, wieso wird das so berichtet und das andere weggelassen. Also man kann das heute ziemlich einfach sagen. Alles, was mit AfD, mit Pegida, mit den Ungarn, mit Orban, mit den Polen, mit Brexit, mit Trump zu tun hat, wird eigentlich immer nur negativ berichtet. Das ist aber eine Frage, wieso wählen die Amerikaner so einen auffälligen Präsidenten? Oder wieso sträuben sich die Ungarn oder die Polen sozusagen gegen bestimmte Entwicklungen in der EU? Dass das nicht mehr in der gleichen Weise öffentlich bearbeitet wird, das ist etwas, was die DDR-Bürger kennen. Also einseitige Berichterstattung. Also das fließt in diesen Protest. Auch ein Gefühl für die Heuchelei von Obrigkeit. Also man ist empfindlicher gegenüber dem, was politische Entscheidungen, politische Führungspersönlichkeiten eben sagen, wie sie heucheln, wie sie Phrasen dreschen. Das kennt man im Osten, und von daher ist die Erfahrung, mein Gott, es nimmt Entwicklungen, die wir schon kennen, die wollen wir nicht. Wir wollen nicht nochmal eine Meinungseinschränkung haben wie im Osten, eine Einschränkung der medialen Wahrheit, eine Verzerrung der Realitäten. Und wir wollen vor allen Dingen nicht, dass politische Fehlentscheidungen, die ja sehr viel mit der Europolitik oder mit Migrationspolitik zu tun hat, dass man darüber nicht reden darf, wie zu DDR-Zeiten. Man darf dann ganz gewichtige Themen, die uns alle angehen, nicht kritisch zu Wort kommen lassen. Dann wird man diffamiert, dann wird man, du bist ja wohl populistisch oder sogar rechtsorientiert, du bist ein Nazi oder so. Und ich habe im Moment den Eindruck, dass nach den Wahlergebnissen der AfD zunehmend von westlicher Seite gedacht wird, ja, der Osten ist braun, die sind irgendwie zurückgeblieben, sind gestrig oder so etwas. Das beschäftigt mich. Wie kann man zu einem solchen falschen Vorurteil kommen?
Ist das denn so falsch? Denn wenn wir auch vielleicht mal faktisch schauen, gut, es haben nicht mehr Leute im Osten die AfD gewählt als im Westen. Das liegt aber auch ganz einfach an der Bevölkerungsverteilung, ganz klar. Aber es gibt ja durchaus neonazistische rechte Bewegungen in Ostdeutschland. Die gab es auch schon damals in der DDR. Aber es gibt ja diese rechten Bewegungen, rechten Gruppen, rechte Konzerte, Neonazis und so weiter. Das gibt es ja alles in Ostdeutschland. Also was ist daran? Es ist natürlich falsch zu sagen, alle sind so, absolut. Aber nichtdestoweniger, die Bewegungen gibt es.
Die gibt es im Osten leider, die gibt es im Westen, die gibt es in ganz Europa, gibt es in Amerika, überall. Ja. Wenn Sie das jetzt nochmal so betonen, dass es das ja real gibt, leider, dann wäre es in meinen Augen die zuvörderste politische Verantwortung, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann es sein, dass in dieser unserer guten, besten aller Gesellschaften, demokratisch, es sein kann, dass sich überall in Deutschland, in Europa, solche neuen rechtsorientierten Bewegungen entwickeln. Das ist doch ein Symptom einer gesellschaftlichen Problematik. Und wenn daraus geschlussfolgert wird, ah ja, also das ist ganz schlimm, das sind die Bösen, mit denen reden wir nicht, und Kampf gegen rechts, wir müssen jetzt uns stark machen, dann wird doch ein Symptom bekämpft, soll irgendwie niedergedrückt werden, ohne sich Gedanken zu machen, was könnten denn die Strukturen in unserer Gesellschaft sein, die dazu führen, dass es eine solche Protestbewegung oder Ansammlung gibt. Dann ist ja noch die Frage, ob man die auch gleich als rechtsextrem bezeichnen muss. Das ist ja sicher ein Sammelsurium von verschiedenen Protesten. Und das ist im Moment der Hauptfehler, den ich in der Politik sehe. Und wenn ich versuche, mir das mit meinen Mitteln zu erklären, dann habe ich den Eindruck, es ist so, als wenn die Gesellschaft einen Sündenbock braucht. Ich bin Gruppentherapeut. Ich weiß, in der Gruppe gibt es immer bestimmte soziale Positionen, Alpha, Beta und Omega.
Omega, genau.
Und Omega, das ist der Außenseiter, der Gegner, der, wenn man nicht aufpasst, in einer Gruppe fertig gemacht wird, weil er etwas verkörpert oder vertritt, was die Mehrheit nicht wahrhaben will, was aber wichtig ist. Das heißt, für mich als Gruppentherapeut sind die Omegas eigentlich die wichtigsten, weil die mir etwas sagen, was im Unbewussten der anderen bleiben soll. Das soll nicht aufgedeckt werden. Und dieses selbe Denksystem wende ich auch auf gesellschaftliche Prozesse an, dass bestimmte Gruppen gebraucht werden, die gebrandmarkt werden, die zum Omega gestempelt werden, also zum Feind gestempelt werden, um bestimmte Themen in der Gesellschaft, die problematisch geworden sind, wo es Fehlentscheidungen gibt, Fehlentwicklungen gibt, dass die nicht mehr diskutiert werden. Wenn Politiker sich hinstellen würden, zu sagen, wir haben was nicht richtig verstanden, wir haben Fehler gemacht, wir sind selber ratlos, wir suchen nach besseren Wegen, helft uns, ja, dann hätten wir viel weniger Spaltung und Gewalt in dieser Gesellschaft.
Aber glauben Sie, Leute würden das akzeptieren? Ich habe mir diese Frage tatsächlich schon öfters gestellt, dass man mit vielleicht auch etwas irgendwie, wenn man zugeben würde, man hat was falsch gemacht oder man weiß auch selber nicht weiter, wenn ein Politiker so sprechen würde, zweifle ich doch sehr daran, dass die Zuhörer, Wähler schlussendlich, ihm dann ja irgendwie entgegentreten würden, also ihm entgegenkommen würden, besser gesagt. Weil man verlangt ja immer von den Politikern, die müssen ja auch alles wissen und alles können und so weiter.
Die Gefahr ist groß, richtig. Kein Wähler möchte unnötig beunruhigt werden. Die meisten wünschen sich, dass die Politiker heucheln oder halt etwas schön reden oder reale Probleme niedrig halten.
Was ist das denn für eine Störung?
Naja, das ist... Wenn man die Realität, eine belastende Realität sich anschauen würde, ist jeder Einzelne gefragt, was bedeutet das für mich? Wo sehe ich was nicht? Wo will ich was nicht wahrnehmen? Was unterdrücke ich in mir? Also man ist dann gefordert, das eigene Leben auch nochmal sich kritisch anzuschauen. Und deshalb wird das nicht getan. Aber man könnte ja zum Beispiel auch anfangen, darüber Gedanken zu machen, was ist denn das Wesen der Demokratie? Das Wesen der Demokratie ist Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt, ist demokratischer Diskurs, dass man jede Meinung gelten lassen muss erstmal und nicht verfolgen, nicht verfemen sozusagen und verstehen, wieso denkt ein Mensch so anders oder so in meinen Augen so absurd.
Oder falsch.
Oder falsch.
Meinungen können ja auch falsch sein.
Ja, das ist die Basis demokratischer Verständigung. Und wenn zum Beispiel ein Politiker mal das so sagen würde, es gibt ja solche auch, ich weiß nicht genau, ich bin unsicher, es war vielleicht falsch, dann würde es in meinen Augen zum demokratischen Verständnis einer Gesellschaft gehören, dass das nicht missbraucht wird, dass eben nicht der politische Gegner draufhaut. Und das ist natürlich eine wesentliche Aufgabe der höchsten Repräsentanten, also Verfassungsgericht, aber natürlich Bundespräsident und Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, die dafür sorgen müssten, dass ein solcher, eine Meinungsfreiheit bestehen bleibt und der Disput gefördert wird.
Ich würde gerne noch mal auf ein anderes Thema zurückkommen, und zwar bei der DDR. Wir waren ja auch gerade bei dem Thema Rechts und auch Neonazi-Gruppen, die es auch damals in der DDR gab, komischerweise. Es war ja das antifaschistische Vorbild. Man hatte ja auch einen antifaschistischen Schutzwall. Ne? Wie konnten sich denn damals diese Subkulturen in einem so repressiven Regime auch bilden? Dazu gehören ja nicht nur Neonazis, dazu gehörten auch die Punks und so weiter. Wie ist das überhaupt zustande gekommen?
Ja, man kann ein repressives System, man kann es auch so aufbauen, dass praktisch alles erlahmt oder tot gemacht wird. Ja? Aber so schlimm war es natürlich auch nicht. Und dass es überhaupt rechtsextremistische Gruppierungen gab in der DDR, hat wirklich wieder etwas mit der geheuchelten Politik zu tun. Also wenn eine Stunde Null behauptet wird nach 45 oder mit der Gründung der DDR, wir sind jetzt ein antifaschistisches Land und es gibt keine Nazis mehr. Das weiß doch jeder, dass das Schwachsinn ist. Ja? Also, und man darf nicht sagen, Moment mal, wo sind denn hier die Nazis? Man kennt doch noch, die jetzt Genossen sind oder so. Ja? Sind doch nicht nur alle im Westen. Dann, das war nicht möglich. Also eine wirkliche offene Auseinandersetzung. Und so wird im Grunde genommen ein Reiz gesetzt, im Dunkeln dann doch zu protestieren, die Antifaschismus-Heuchelei im Grunde genommen zu konterkarieren. Und solche Kräfte gibt es immer wieder und gibt es auch heute wieder. Also ich sage mal, je mehr man heute politische Gegner diffamiert, desto stärker macht man die. Das ist so simpel, dass ich immer wieder erschrocken bin, dass das nicht begriffen wird. Und ja, das ist in meinen Augen der sicherste Weg, um Protest zu füttern.
Herr Marz, ich habe diese Frage bereits vor einigen Jahren gestellt, ich glaube zu unserem ersten Interview. Ich stelle sie gerne nochmal, weil es sind ja ein paar Jahre vergangen. Und zwar, wie geht es denn dem Patient Deutschland heute aus Ihrer psychoanalytischen Sicht? 30 Jahre nach dem Mauerfall, fast 75 Jahre nach dem Krieg. Patient Deutschland, wie geht's ihm?
Schlechter denn je. Und das verwundert mich nicht, wenn ich das auf mein medizinisch-psychotherapeutisches Denken reduziere, dann weiß ich, dass Menschen, die eine Fehlentwicklung nehmen müssen, von Eltern oder Lehrern oder der Gesellschaft verlangt, die sich anpassen, an eben bestimmte Erwartungen, die gegen ihre Natur sind, gegen ihre Möglichkeiten, dann ist das ja der Hauptgrund, dass sie krank werden, dann kommen sie zu uns. Na, wir müssen uns anschauen, wie sind die Entwicklungsbedingungen? Was hat dieser Mensch lernen müssen gegen seine eigene Natur, woran er krank geworden ist? Es ist im Grunde genommen, Krankheit ist immer ein Konflikt zwischen dem, wie ein Mensch sein könnte und sein möchte und dem, wie er sein muss. So. Und eben, das geht Jahre, Jahrzehnte und irgendwann wird man dann krank, meistens dann, wenn die Anpassung, die Kompensation, die Entschädigung für die Anpassung wegfällt. Also wenn man zum Beispiel einen Job verliert, wenn man Ansehen verliert, wenn man Karriere einen Knick hat, wenn man Rentner wird, wenn irgendwas im Leben als konflikthaft sich zuspitzt, dann bricht im Grunde genommen dieser Konflikt durch. Und dieses Denken wende ich auch auf die Gesellschaftssituation an. Wir haben eben in meinen Augen keine innerseelische Demokratisierung gehabt. Wir haben nur eine äußere Demokratie. 45 Nacht von den Siegermächten den Deutschen verordnet, 89 den Ostdeutschen angeboten, übergestülpt, geschenkt oder wie man das sehen will. Aber es hat nie eine wirklich innerseelische Entwicklung gegeben zum Demokraten. Das heißt für mich, dass jeder Einzelne im Grunde genommen sein Mitläufersyndrom verstehen müsste und danach schaut, was ist in einem selbst unangenehm, unentwickelt, nicht entfaltet, gestört, peinlich, weil all das Unterdrückte dann was man bei sich selbst nicht sehen will, bei anderen denunziert und bekämpft wird. Und genau diese Situation haben wir in der Gesellschaft. Wir haben eine zunehmend gespaltene Gesellschaft. Darüber schreibe ich gerade ein Buch, soll auch so heißen, das gespaltene Land oder so. Und ich verstehe das im Moment so, wenn die Kompensation für eine Anpassung an die Entfremdung, das war im Westen Wirtschaftswunder, Wohlstand, Konsum, soziale Sicherheit. Im Osten der DDR war es eine Weile eben, wir sind die besseren Menschen, die friedliebenden Sozialisten. Das hat nicht lange gehalten. Dann hat im Grunde genommen der Druck nun auch sich materiell, konsummäßig eben zu entschädigen, gesiegt. So ist praktisch die Einheit vollzogen worden. So. Und jetzt bröckelt oder wird es unsicher. Der Wohlstand wird unsicher. Die Konsummöglichkeiten differenzieren sich. Es gibt immer mehr Arme. Es gibt prekäre Arbeitsverhältnisse, Kinderarmut, Altersarmut und so weiter. Und die soziale Sicherheit ist hochgefährdet durch Migration, durch ungelöste Multikulti-Probleme, durch die Geldproblematik. Die Menschen sind zunehmend verunsichert. Das heißt, sie ahnen und spüren, es geht so nicht weiter. Und das führt zur Spaltung. Jetzt muss ein Feindbild her. Jetzt muss ein Sündenbock gefunden werden, der schuldig ist. Ja? Und das ist Unterschied, sind vor allen Dingen die angeblich Rechten, für andere sind es die Linken oder sind es der Islam, sind es die Reichen.
Aber es muss immer jemand sein.
Es muss immer jemand sehen. Das ist normale Psychologie. Ja, all das, was man bei sich nicht wahrhaben will, muss man bei einem anderen bekämpfen und sehen. Aber in einer wirklich noch guten demokratischen Gesellschaft bleibt das halbwegs ausgewogen. Wenn das aber schief wird, und das ist die Situation, in der wir uns befinden, würde im Einzelfall der Mensch krank und im Großen wird die normopathische Gesellschaft, kommt in die Krise und fängt an, sich eben zu bekämpfen, Gewalt nimmt zu, Unzufriedenheit nimmt zu, Protest nimmt zu, sodass im Grunde genommen meine Forderung ist, dass wir uns fragen müssen, wie können wir denn wirklich anders, demokratischer leben als ein innerseelischer Prozess? Wie kann ich zum Demokraten werden? Und wenn ich an unsere Geschichte denke, ist das für mich eine Frage an jeden. Und wie bin ich ein Nazi? Oder wie bin ich ein Kommunist? Oder wie bin ich ein Stasi? Oder wie bin ich ein Klimaleugner oder ein Narzisst heute? Also die Anteile, die wir bekämpfen, bei anderen und dort verfolgen, die hat jeder von uns in sich selbst. Und das wäre für mich die Aufforderung, an der Gesellschaft etwas gesunden zu lassen.
Ihr Appell richtet sich ja an das Individuum, also an seiner innerseelischen Demokratie zu arbeiten. Ich denke, das ist empfehlenswert. Auch das Buch 30 Jahre Mauerfall kann man sich nochmal zu Gemüte führen. Der Gefühlsstau, aber neu aufgelegt.
Ja.
Ja. Und sonst haben Sie natürlich auch zahlreiche andere Werke, für die sich interessieren, für einen psychoanalytischen Blick auf die Gesellschaft und auf die Verwerfungen in unserer Gesellschaft. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war der RT Deutsch Podcast.